Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber sehr wohl Schätzungen. Und danach leben derzeit bundesweit etwa 48.000 Wohnungslose auf der Straße. Diese Angaben kommen von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Rund 48.000 Menschen, für die jetzt eine harte Zeit anbricht, denn der Winter steht vor der Tür und einige kalte Tage gab es ja schon. Heute ist in weiten Teilen Deutschlands der Start für den Einsatz von Kältebussen, um Obdachlose vor dem Erfrieren zu retten. Und in Berlin, da startet heute noch eine Aktion der besonderen Art, um Obdachlosen zu helfen, und zwar die Aktion Suppe mit Sinn. Was sich dahinter verbirgt, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf den Pflege-TÜV schauen. Da treten heute Reformen in Kraft und dass die EZB, die Europäische Zentralbank, ab heute wieder ihre Anleihekäufe aufnimmt, auch darauf werden wir eingehen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber wollen wir auf die Europäische Zentralbank blicken, denn dort begann heute, und das kann man ruhig so hochhängen, da begann heute eine neue Ära. Die Französin Christine Lagarde hat offiziell ihr Amt als EZB-Präsidentin angetreten, nachdem ihr das Zepter symbolisch bereits am Montag übergeben wurde von ihrem Vorgänger Mario Draghi. Jetzt also Frau Lagarde an der Spitze. Vor welchen Aufgaben sie steht, was von ihr erwartet wird und welche Positionen sie öffentlich vertritt, all diesen Fragen ist Viktor Goitgar nachgegangen.
Wenn man Christine Lagarde verstehen will, dann muss man die Sache mit dem Zebrateppich kennen. Als die Juristin in Frankreich Finanz- und Wirtschaftsministerin wurde, da hat sie erstmal ihr Büro umgestaltet. Alter Teppich raus, neuer Teppich rein. Und zwar ausgerechnet 50 Quadratmeter Zebramuster.
Parce que je voulais introduire dans mon bureau.
Ja, ich wollte Energie in mein Büro bringen und ein bisschen Freude.
C'était la seule chose que dans mon bureau je pouvais changer.
Unkonventionell, das ist Lagarde. Und die unkonventionellen Mittel in der Geldpolitik, also Anleihekäufe und Negativzinsen, die dürften mit ihr weitergehen, sagt Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank.
Sie ist durchaus eine Freundin einer weiter aggressiven, unterstützenden Geldpolitik. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass wir tatsächlich einen abrupten Kurswechsel sehen, sondern dass sie in gewisser Weise die Politik ihres Vorgängers Mario Draghi fortsetzen wird.
Manchen an der Börse schmeckt das gar nicht. Sie wünschen sich lieber heute als morgen eine striktere Zinspolitik. Mehr Verständnis für die deutsche Position in dieser Sache. Aber immerhin, Christine Lagarde dürfte mehr Diskussionen in der Zentralbank zulassen als ihr Vorgänger Mario Draghi. Wie wichtig ihr Querdenken ist, das hat sie vor Jahren deutlich gesagt.
J'ai toujours dans mon équipe au moins une personne.
Als Managerin und als Ministerin habe ich immer eine Person im Team, die komplett anders ist als der Rest. Einen Troubleshooter, der manchmal auch Ärger macht, der eine andere Ausbildung hat, einen anderen Blick auf den Job. Wenn sich dauernd alle einig sind, kommt man nicht vorwärts.
Lagarde dürfte nicht nur in der EZB den Diskurs ankurbeln. Auch außerhalb der Zentralbanktürme will sie mit den Bürgern ins Gespräch kommen.
Good leadership is not just about setting priorities. It is also about listening to all voices. Not just experts' voices, but all voices.
Bei guter Führung, sagt Lagarde, gehe es nicht nur darum, Experten zuzuhören, sondern allen. Einen Dialog der Zentralbanker mit den normalen Leuten also. Börsenhändler Stefan Schafetter von der Baderbank hat das in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst.
Letztendlich kommt immer nur an, ich bekomme auf meinem Sparkonto keine Zinsen mehr, ohne Erklärung, und dann ist der Buhmann schnell ausgemacht. Da eine Kommunikation auf die Beine zu stellen, um zumindest die Politik zu erklären und verständlich zu erklären, halte ich für eine ausgesprochen sinnvolle Idee.
Doch reden ist nicht alles. Lagarde dürfte schnell handeln müssen. Brexit und Handelsstreit hängen wie dunkle Wolken über der europäischen Wirtschaft. Die Zinsen allerdings kleben an der Nulllinie. Viel weiter lassen sie sich nicht drücken, sagt Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe von der Uni Frankfurt.
Wenn man sich heute fragt, welche Pfeile hat die EZB noch im Köcher, welche kann Frau Lagarde herausziehen, muss man sehr viel Fantasie haben, um sich da etwas vorzustellen. Sicher ist nur, dass der Werkzeugkasten der EZB ziemlich ausgereizt ist.
Aber wer, wenn nicht Lagarde, sollte die Kreativität für ganz neue Lösungen haben? Sozusagen für einen neuen Zebrateppich für die Geldpolitik.
Viktor Goitka über die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Heute treten die Änderungen, genauer weitere Änderungen beim Pflege-TÜV in Kraft, der reformiert werden musste, weil die Pflegenoten nicht einmal das Papier wert waren, auf dem sie standen. Noten, die über die Qualität der Pflegeheime Auskunft geben sollten. Was sich durch die Reform ab heute ändert und ob das auch alles sinnvoll ist, was sich da ändert, mehr dazu jetzt von Panayotis Gavrilis.
Das neue Qualitätssystem für Pflegeheime soll Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen besser helfen, das für sie richtige Heim auszuwählen. Detaillierte Informationen statt Gesamtnoten, so der Grundgedanke. Das neue Konzept löst dabei das bisherige Notensystem ab, bei dem Einrichtungen häufig viel zu positiv bewertet wurden. Der bisherige sogenannte Pflege-TÜV war aus Sicht von vielen Kritikern und aus Sicht des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn zu bürokratisch und nutzlos, wie Spahn sagt. Er erhofft sich nun ein transparenteres und aussagekräftigeres Bewertungssystem. Nicht mehr der richtig gesetzte Haken im Aktenordner stünde Mittelpunkt. Entscheidend sei, wie es den Pflegebedürftigen tatsächlich gehe, so Spahn. Was besser werden soll, das hatte Monika Kücking vom GKV, dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, bei der Vorstellung so zusammengefasst.
Der Blick ist jetzt gerichtet auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen.
Das neue Prüfsystem ist dreigeteilt. Heime müssen halbjährlich Daten über ihre Bewohnerinnen und Bewohner erheben, zum Beispiel wie viele Personen leiden an unbeabsichtigtem Gewichtsverlust, an Sturzfolgen oder wie mobil oder selbstständig sind sie. Anschließend untersucht eine externe Stelle, ob diese Angaben auch Sinn ergeben. Zusätzlich prüft ab heute der medizinische Dienst der Krankenversicherung, kurz MDK, stichprobenartig, ob Anforderungen erfüllt werden, zum Beispiel ob Körperpflege oder Ernährung angemessen sind. Monika Kücking vom GKV.
Ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, weil es einerseits den Einrichtungen die Möglichkeit gibt, ihre Handlungsspielräume auszunutzen, die es ja gibt und die auch dann aktiviert werden, so würde ich es mal nennen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die externen Qualitätsprüfungen, die dann auch nochmal den Blick von außen werfen und dadurch ergänzende Informationen beitragen können.
Bereits ab Januar sollen erste Ergebnisse einsehbar sein. Auf den Websites der Kranken- und Pflegekassen, aber auch auf Aushängen in den Heimen. Doch bis Angehörige auf einen breiten Datensatz zurückgreifen können, wird es wohl noch dauern. Bis Ende 2020 soll jedes Heim erstmals nach den neuen Regeln geprüft worden sein. Das neue System sei grundsätzlich ein Fortschritt, lobt Christiane Rock. Sie ist Referentin für Gesundheits- und Pflegethemen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Rock befürchtet jedoch, die Datenaufbereitung könnte viele überfordern.
Pflegebedürftige Verbraucher wie Angehörige stehen vor der schwierigen Entscheidung, für welches Heim entscheide ich mich, und möchten dann eigentlich eine einfache und vor allem transparente Entscheidungsgrundlage haben. Das Problem ist eben einfach, komplexe Prüfsachverhalte für den Verbraucher verständlich zu machen. Und das ist ein Punkt, der definitiv verbesserungswürdig ist.
Ein weiterer Kritikpunkt für Rock: Es werde zu wenig auf die Lebensqualität in den Einrichtungen geschaut und Heime seien nicht wirklich dazu verpflichtet, Angaben zur Personalsituation zu machen.
Da ist es schon enttäuschend zu sehen, dass das zukünftig eine freiwillige Selbstangabe ist der Einrichtung. Das heißt, die Einrichtung ihrerseits können diese Informationen übermitteln, wie es um die Personalsituation bestellt ist in ihrer Einrichtung. Diese Information wird aber nicht extern, zum Beispiel durch den MDK, überprüft. Und eine Falsch- oder Fehlangabe wird auch nicht sanktioniert.
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bemängelt, dass es keine aussagefähige Gesamtnote und keine K.O.-Kriterien gebe. Wenn Heime zum Beispiel bei der Wundversorgung oder Medikamentengabe durchfielen, müsse das für Nutzerinnen und Nutzer sofort erkennbar sein. Das neue Prüfverfahren betrifft erst einmal die knapp über 800.000 Menschen, die in Heimen gepflegt werden. Die meisten, etwa 3/4 der pflegebedürftigen Menschen, werden zu Hause versorgt, häufig mit der Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes. Ein neues Qualitätssystem für ambulante Pflegedienste wird derzeit noch erarbeitet.
Der neue Pflege-TÜV ist ab heute in Kraft, Panayotis Gavrilis berichtete. Es sei eine gute Sache, so die Ansicht einer Beteiligten, und zwar der Geschäftsführerin der Berliner Tafel, Antje Trölsch. Und diese Sache, das ist die Aktion Suppe mit Sinn, die heute in Berlin startete, nicht zum ersten Mal übrigens, und mit der etwas Gutes für Obdachlose getan werden soll. Wie genau das funktioniert und was daran gut ist, Anja Nehls war für uns unterwegs.
In dem kleinen gemütlichen Hofcafé Mutter Fourage in Berlin-Wannsee kostet die Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch, frischen Koriander und Limette ab heute 7,50 Euro. Der grüne Erbseneintopf mit Räuchertofu genauso wie der Eintopf mit Wirsing und weißen Bohnen jeweils 8 Euro. Das ist bei jeder Suppe 1 Euro mehr als normalerweise. Und das hat seinen Sinn, sagt Sabine Wert von der Berliner Tafel.
Wir werben darum, dass in Restaurants möglichst ein Gericht, meistens eine Suppe, aber es kann auch ein anderes Gericht sein, für 1 Euro mehr als normal auf der Karte angeboten wird und dieser Euro dann an uns gespendet wird.
Auch das Holiday Inn am Alexanderplatz, das Café Einstein und die Weinbar Rutz in Berlin-Mitte oder die Ankerklause in Neukölln machen mit bei der Aktion Suppe mit Sinn für die Berliner Tafel. Die Tafel rettet allein in der Hauptstadt jeden Monat 660 Tonnen Lebensmittel von Händlern und aus Supermärkten, bevor sie in der Abfalltonne landen. Die Lebensmittel werden dann an soziale Einrichtungen und Bedürftige verteilt. Sinnvoll findet das Heribert von Reiche, der gemeinsam mit seiner Frau im Mutter Fourage nicht nur ein Café, sondern gleichzeitig auch einen Hofladen mit frischem Obst und Gemüse aus biologischem Anbau betreibt. Auch er setzt sich seit Jahren für Wertschätzung und gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein. Seine Suppen haben deshalb sogar einen doppelten Sinn.
Wir könnten den Laden alleine gar nicht machen, mit üblicherweise 30-40% Verlust bei den frischen Produkten. Nicht wegen des Verlustes, sondern weil wir die Ware nicht wegschmelzen wollen. Die ist ja nicht schlecht, sondern die kommt in die Küche. Und der Rest wird eben tatsächlich verwertet. Und manchmal bestimmt dann eben der Laden die Tagesrate.
Dann entsteht die Kürbiscremesuppe vielleicht aus einem Kürbis, der an diesem Tag nicht verkauft wurde. Und 1 Euro bringt sie noch zusätzlich für die Aktion Suppe mit Sinn. Diese Aktion gibt es nun im 7. Jahr. Mutter Fourage war bereits mehrmals mit dabei. Auf der Speisekarte weist Heribert von Reiche auf sein Engagement hin. Fast alle Gäste reagierten bisher positiv, bis auf eine einzige Kundin.
Sie sagt, das ist ja unverschämt und das ist ja Zwangsspende. Niemand wird zu irgendwas gezwungen. Wir haben so viele andere Produkte drauf. Wer sich der gesellschaftlichen Verantwortung, die wir alle innehaben, entziehen möchte, kann das gerne tun, was anderes aussuchen.
Im vergangenen Jahr kamen bei Mutter Fourage 900 Euro für die Tafel zusammen, obwohl sogar ein ganzer Monat wegen Renovierung geschlossen war. Sabine Wert möchte das Spendengeld für die Versorgung von Obdachlosen einsetzen.
Mit dem Geld, was wir auf die Art und Weise zusammenbekommen, und das waren immerhin im letzten Jahr 40.000 Euro, unterstützen wir unsere Arbeit für die Kältehilfe, für die Notunterkünfte, für die Nachtcafés und die Wärmestuben, weil es ganz wichtig ist, dass da möglichst regelmäßig genügend Lebensmittel hingeliefert werden.
Die Suppe mit Sinn gibt es von November bis März in über 100 Restaurants in Berlin. Ideengeber für die Aktion ist die Tafel in Wien, die die Winterhilfsaktion schon seit 2008 durchführt. Seit 4 Jahren gibt es die Suppe mit Sinn in ganz Österreich.
Anja Nehls über die Aktion Suppe mit Sinn zur Hilfe für Obdachlose. Nach der Absage Chiles steht ein neuer Gastgeber für die UN-Klimakonferenz fest. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Die Weltklimakonferenz im Dezember wird nun in Madrid stattfinden. Das teilte das UN-Klimasekretariat mit. Der Termin bleibe wie geplant der 2. bis 13. Dezember. Die chilenische Regierung hatte die Veranstaltung wegen der Unruhen im Land am Mittwoch überraschend abgesagt. Bei den Verhandlungen um die sogenannte Grundrente wollen die Koalitionsspitzen am Montag zu einer Einigung kommen. Der Durchbruch sei, Zitat, jetzt wahrscheinlich, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Bild-Zeitung. Durch die Grundrente sollen Menschen, die mindestens 35 Jahre gearbeitet oder Kinder erzogen haben und dennoch sehr wenig Rente bekommen, einen monatlichen Zuschuss erhalten und das nach Willen der SPD ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die CDU lehne das ab, wie Parteimitglied Philipp Amthor heute im DLF-Gespräch noch einmal betonte.
Die Bedürftigkeitsprüfung ist nicht irgendwie Schikane, sondern sie ist eine Gerechtigkeitsprüfung. Es kann nicht sein, dass vielleicht der Handwerker oder die Friseurin aus Ostdeutschland eine Grundrente für eine Zahnarztgattin bezahlt, die eigentlich gar nicht braucht.
Als Kompromiss ist nun im Gespräch, das Einkommen der Betroffenen zu prüfen, aber nicht deren Vermögen. Die Mitglieder der Flugbegleitergewerkschaft UFU haben ihren Vorstand im Amt bestätigt. Ein Abwahlantrag gegen die UFU-Vorsitzende Sylvia de la Cruz und ihren Stellvertreter Daniel Flohr wurde laut der Gewerkschaft mit großer Mehrheit abgelehnt. Nur 3 Mitglieder hätten für die Abwahl gestimmt. Noch heute Abend soll bekannt gegeben werden, ob die Gewerkschaftsmitglieder den geplanten Streiks bei der Lufthansa und weiteren Flugbetrieben zustimmen. Deutschland und Indien wollen bei Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel nach den 5. deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Neu-Delhi. Regierungsvertreter unterzeichneten dort mehr als 20 Vereinbarungen, meist Absichtserklärungen, etwa in den Bereichen Weltraumtechnologie, Vermeidung von Müll und Cybersicherheit. Auch der Umgang der indischen Regierung mit Menschenrechten war ein Thema, etwa in der Krisenregion Kaschmir. In Frankreich ist heute eine Arbeitsmarktreform in Kraft getreten, die es Arbeitslosen erschwert, Sozialleistungen zu erhalten. Befürworter hoffen, dass sich durch die Reform mehr Menschen bemühen, schneller wieder Arbeit zu finden. Kritiker sagen dagegen, das soziale Netz würde zerfasert. Die Arbeitslosenrate ist in Frankreich diesen Sommer auf 8,5% gesunken.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsmeldungen. Robust und stark sei der Arbeitsmarkt in den USA, das hatte US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwochabend erklärt, nachdem der US-Leitzins gesenkt worden war. Die Geldpolitik sei nun gut positioniert, so Powell, um moderates Wachstum, eine Inflationsrate wie gewünscht und einen starken Arbeitsmarkt zu garantieren. Wie gut die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt aktuell ist, das zeigte sich heute Nachmittag, als die Zahlen für den Oktober vorgelegt wurden. US-Notenbankchef Powell dürfte sich bestätigt gefühlt haben. Und dann gab es da noch jemanden, der sich richtig gefreut hat, wie aus Washington Martin Ganselmeier berichtet.
US-Präsident Donald Trump jubelte auf Twitter. Wow, die gerade veröffentlichten Arbeitslosenzahlen gehen durch die Decke, viel besser als erwartet. Tatsächlich hatten Wirtschaftsexperten mit schwächeren Arbeitsmarktdaten gerechnet, wegen des wochenlangen Streiks bei General Motors und weil das Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal nur noch 1,9% betrug. Doch der Arbeitsmarkt in den USA erweist sich weiterhin als sehr robust. 128.000 neue Jobs wurden im Oktober geschaffen. Außerdem wurden die Statistiken für August und September nachträglich nach oben korrigiert, zusammengenommen um knapp 100.000 zusätzliche Jobs. Die Arbeitslosenquote bleibt so niedrig wie seit 5 Jahrzehnten nicht mehr. Sie stieg nur leicht auf 3,6%, weil immer noch zusätzliche US-Bürger in den Arbeitsmarkt zurückkehren. Die Zahlen sind umso positiver zu bewerten, weil der Streik bei General Motors in der Autoindustrie zu einem vorübergehenden Verlust von 40.000 Arbeitsplätzen führte. Während Industrie und Maschinenbau auch wegen der Handelskonflikte Trumps schwächeln, gab es erneut besonders starke Zuwächse in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Gastronomie und Finanzdienstleistungen.
Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt im Oktober, zusammengefasst von Martin Ganselmeier. Ab heute nimmt die Europäische Zentralbank ihre Anleihekäufe wieder auf, eine Entscheidung, die im September noch unter dem jetzt ausgeschiedenen EZB-Chef Mario Draghi getroffen wurde und die für viel Wirbel sorgte. Ein Eilantrag von EZB-Kritikern gegen die neue Aufnahme von Anleihekäufen blieb vor dem Bundesverfassungsgericht erfolglos, sodass der Beschluss der EZB erst einmal umgesetzt werden kann. So lange jedenfalls, bis noch ein anderes Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zu den Anleihen beendet wird und dann möglicherweise zu neuen Erkenntnissen führt. Jetzt aber erst einmal grünes Licht. Was dieses Finanzinstrument der Zentralbank für die Finanzmärkte bedeutet, was es bringt und was nicht, mehr dazu von Dieter Reg.
Alles schon mal da gewesen. 4 Jahre lang, bis Ende des Vergangenen, hat die EZB bereits Anleihen von Staaten und später auch Unternehmen gekauft, für die stattliche Summe von 2,6 Billionen Euro. Ziel der Käufe war es, die Inflation bis zum Zielwert von knapp 2% anzuschieben und die Konjunktur zu befeuern. Das Gleiche soll mit dem neuen Anleihekaufprogramm erreicht werden. Monatlich 20 Milliarden Euro sollen dafür ausgegeben werden. Ulf Kraus von der Landesbank Hessen-Thüringen, kurz Helaba, kann die EZB-Entscheidung nachvollziehen.
Es ist ein Schritt, der vor dem Hintergrund, dass diese Ankaufprogramme ja vor allem deswegen gemacht werden, um die Inflation anzuschieben, die auf sehr niedrigen Niveaus ist. Und die Teuerung ist jetzt im Moment gerade wieder zurückgegangen. Also so gesehen ist das schon konsistent.
Hans-Jürg Naumer von Allianz Global Investors hingegen erinnert daran, dass die EZB im September 2018 den Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm bis zum Jahresende verkündet hatte. Gleichzeitig hatte sie sehr vorsichtig annonciert, dass es beim Leitzins auch wieder nach oben gehen könnte. Ein Ende der sprichwörtlich lockeren Geldpolitik schien in Sicht. doch weit gefehlt. Nun beginnt eine neue Runde der Anleihekäufe.
Jetzt kommt das wieder auf uns zu. Ich habe ehrlich gesagt kein Verständnis, weil ich es konjunkturell nicht für notwendig erachte. Man muss sich auch klar machen, vom Kontext her, die EZB ist ja schon seit geraumer Zeit trotz sehr starker Konjunktur aggressiv unterwegs gewesen.
Heißt unter anderem Staatsanleihen kaufen, um damit bei Banken und Großinvestoren Mittel für den Erwerb von riskanteren Anlagen wie Aktien freizumachen. Insgesamt soll das die Teuerung und die Konjunktur anschieben. Mit Blick auf das alte Anleihekaufprogramm ist Ulf Kraus von der Helaba skeptisch.
Zumindest hat es gezeigt, dass man selbst mit einem riesigen Ankaufprogramm die Inflation nicht signifikant erhöhen konnte.
Bei der Konjunktur hat die EZB-Geldpolitik nach Einschätzung von Hans-Jörg Naumer allerdings durchaus geholfen, einen langen, stabilen Konjunkturzyklus zu erzeugen. Und der zeigt jetzt erste Schwächen.
Aber muss ich in dieser Spätphase des Zykluses, eine Abschwächung ist nie abnormal, das gehört dazu, da nochmal eins draufsetzen, hätte ich nicht zumindest vorher schon mal längst die Zügel wieder straffen können. Das sind Fragen, die bleiben für mich völlig unbeantwortet.
Zudem weist Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors darauf hin, dass die lockere Geldpolitik der EZB Märkte wie beispielsweise den für Aktien verzerrt. Einfach, weil es kaum andere lukrative Anlagemöglichkeiten gibt. Immerhin sieht er da aktuell keine Überhitzungsgefahr. Dennoch wirft die EZB-Politik für ihn weitere Fragen auf. Das sieht Ulf Kraus von der Helaba genauso, gerade wenn man das wirtschaftliche Umfeld von Geldpolitik betrachtet.
Das Umfeld hat sich ja verändert, alles hat sich verändert. Man merkt es ja, Themen wie Digitalisierung und so weiter. Nur dieses EZB-Inflationsziel von 2% scheint wie ein Stein gemeißelt und das muss man einfach diskutieren.
Auf die neue EZB-Chefin Christine Lagarde kommt also viel Arbeit zu. Und sei es Vermittlungsarbeit.
Die EZB nimmt die Anleihekäufe wieder auf, Dieter Reek berichtete. Damit ist es Zeit für den Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Und dazu begrüße ich jetzt in unserem Börsenstudio Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, beim Blick auf die Anzeigetafel, da sehe ich beim Verlauf des deutschen Aktienindex einen Sprung. Deutlich sichtbar geht es da am frühen Nachmittag nach oben. Was ist der Grund?
Ja, das sind die überraschend robusten Arbeitsmarktdaten aus den USA. Nicht nur US-Präsident Donald Trump hat gejubelt, auch Anleger. Das ist ja schließlich auch immer ein Hinweis auf die Konjunktur. Und da gab es zuletzt wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China einige Sorgen. Gibt es immer noch. Die US-Wirtschaft, die bekommt diesen Konflikt inzwischen ja deutlich zu spüren. Aber das lässt sich mit diesen Daten mal kurz in den Hintergrund schieben.
Dabei war ja, wenn ich es richtig sehe, von Anfang an alles im grünen Bereich heute.
Ja, weil es auch aus China zuvor gute Konjunkturdaten gegeben hat. Auch das etwas überraschend. Die Einkaufsmanager dort, die sind guter Stimmung. Das überrascht deshalb, weil die Daten aus China, die wir hier bekommen haben, zuletzt nicht besonders überzeugend waren. Gerade die Kauflust der Konsumenten, die auch dort inzwischen immer wichtiger geworden ist, die ist zurückgegangen. Die Unternehmen selber sind nicht so sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Sei es drum, der DAX also heute 0,7% im Plus bei 12.955 Punkten. Ganz wichtig, aber emotional heute eigentlich fast das Wichtigste. Ganze 8 Punkte haben heute noch gefehlt zwischendurch. Dann wäre die 13.000er-Marke gefallen, an der erste DAX dann heute nochmal abgeprallt.
0,7% im Plus. Wie fällt denn damit für Aktienbesitzer die Bilanz aus, wenn wir auf die gesamte Woche schauen?
Ja, ein Wochenplus auch von gut 0,5% ging ja zwischendurch auch etwas negativ los hier. Das ist angesichts der Gesamtlage auch ein bisschen überraschend. Neuwahlen in Großbritannien haben wir ja nach wie vor unsichere Lage. Die chinesischen Unterhändler, die zuletzt gesagt haben, dass ein Deal im Handelsstreit mit Trump wohl eher unwahrscheinlich ist. Da wurden diese Woche negative Nachrichten ein Stück weit ausgeblendet, heißt es hier. Und dem, ganz ehrlich, kann ich mich persönlich ein Stück weit auch anschließen.
Den Anleihemarkt hatten wir ja gerade ausführlich im Programm. Wie schwungvoll war denn heute der Handel mit Staatsanleihen?
Ja, wenn die EZB eingreift, dann ist das mit dem Schwung schnell vorbei. Also wenig Veränderung heute, der Handel auch sehr schwach. Die Umlaufrendite bei minus 0,4%, so wie gestern.
Was tut sich beim Handel mit Devisen und mit Gold?
Der Referenzkurs der EZB bei einem Dollar 11,39. Inzwischen der Euro etwas gestiegen, weil der Dollar so nachgegeben hat. Der Goldpreis nach dem Höhenflug zuletzt nun bei 1.511 Dollar je Feinunze.
Dann schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Unter den DAX-Werten stehen Autozulieferer und Autobauer gut da. Warum?
Das ist zum einen eine klassische Gegenbewegung nach den Verlusten zuletzt. Autohersteller und Zulieferer, die waren ja Mitte der Woche im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder gekommen, verzeihen Sie das Wortspiel. Und dann eben heute gute Nachrichten aus China. Das hilft natürlich BMW, Daimler, VW, alle mit einem Plus von 0,5% bis 1% und auch Continental Kurs plus hier 2,5% Spitzenreiter im DAX.
War schon nett, das Wortspiel. Ein Umsatzwachstum von rund 40% in 3 Monaten. Das haben wir auch nicht alle Tage so, aber geschehen heute bei der chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba. Aber mit welchem Echo?
Kurs plus 1%, Anleger greifen zu. Auch hier große Überraschung, dass das in diesen Zeiten möglich ist.
Samir Ibrahim fasste uns das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Michael Köhler begrüßt Sie dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über eine Liebesgeschichte, natürlich eine besondere Geschichte, die in Stuttgart spielt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.